Ich muss es einmal anklicken. Danke. Ja, es ist so ein gewaltiger Moment, oder, wenn das mal anschaut. Als sie aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich habe mir überlegt, haben die irgendwann in eurem Leben mal etwas Vergleichbares erlebt? Etwas so Krasses, wo ihr gemerkt habt, hey, das verändert mein Leben. So eine Frage, oder? Ja, schnell lüften. So, danke vielmals, Christine. Tun doch schnell die Fenster auf. So ein Moment, wo ihr gemerkt habt, nach dem, was ich erlebt habe, das ist übrigens der QR-Code, um den Gottesdienst zu flyen, für die, die keine Papiere haben, anzuschauen. So ein Moment, wo ihr gemerkt habt, es ist ein Einschnitt in euer Leben und es wird vorher oder es wird nachher nicht mehr gleich sein, wie es vorher war. Es ist etwas Krasses, was ihr erlebt habt, wo einfach auch anders wird sein. Ich habe vor Jahren mal einen Fallschirmsprung gemacht. Und, also so einen Tandemsprung, so wie da. Und ich habe dort gedacht, meine Güte, das ist schon ziemlich das Krasseste, was ich erlebt habe. Aber wenn ich jetzt im Rückblick darauf zurückschaue, dann habe ich den Eindruck, das hat eigentlich mein Leben nicht wirklich verändert. Was mein Leben wirklich verändert hat, ist, dass ich mit 18, hopsla, gumpet hin und her, oder nur bei mir, das ist super. Dass ich mit 18 einen Unfall hatte, wo letztendlich dazu geführt hat, dass ich mich Jesus Christus anvertraut habe. Weil ich in dem Moment gemerkt habe, das Leben ist das Wertvollste, was ich überhaupt habe. Und vor dem Moment habe ich immer gedacht, das Leben ist einfach das Leben und es ist mühsam und das Arbeiten ist ein Seich und eigentlich möchte ich nur ein Wochenende haben. Und nachher habe ich gemerkt, hey, das Leben ist so etwas von wunderbar. So etwas Kostbares und es ist so schnell auch aus der Hand entglitten. Es ist so schnell auch weg. Und ich habe, wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben, ist das ein Moment gewesen, wo es nachher nicht mehr gleich war. Ich habe vorher schon nach Gott gefragt, aber nachher habe ich gewusst, es gibt einen Gott, der mich liebt und der mich in dieser Welt will. Es gibt einen Gott, der sich um mein Leben kümmert. Es gibt einen Gott, der schaut, der Acht hat auf mich. Und auch wenn es dann, ich weiss auch nicht, etwa drei Jahre noch gegangen ist, bis ich wirklich Jesus nachgefolgt bin, ist das der Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, mein Leben muss einen Sinn haben auf dieser Welt. Sonst wäre ich nämlich tot. Für mich ist das so ein bisschen wie ein Moment auch von der Erwählung, eins weiter bitte, ein Moment von der Erwählung gewesen. Müsstest du eins weiter drücken? Ja, okay, danke. Irgendetwas an meiner Präsentation spinnt. Und dann, weil ich sie gemacht habe, dann wisst ihr auch, wer schuld ist an diesem Desaster. In dem Moment habe ich irgendwo gemerkt, ich bin etwas Besonderes. Und es ist eigentlich noch krass, oder, dass eigentlich vielleicht der schlimmste Moment in meinem Leben mir das vor Augen geführt hat, dass ich etwas Besonderes bin. Und dass ich von Gott auch irgendwo erwähnt bin. So eingegriffen ins Leben hinein, dass ich verstanden habe, jetzt ist der Moment, wenn ich mich auch ein Stück weit muss entscheiden, wie soll meine Zukunft aussehen. Ich habe die völlige Freiheit, so zu leben, wie ich will. Aber ich kann auch mich dem quasi unterordnen oder unter die Obhut von dem stellen, wo in dem Moment mein Leben bewahrt hat. Und wenn ich so ein bisschen zurückschaue nachher auf meine Zeit, auf St. Cajone mit der Ausbildung, ich hatte so viele Mitstudenten gehabt, die gesagt haben, ja, wir kommen einfach mal auf St. Cajone, studieren ein bisschen und schauen dann, was wir machen. Keiner von denen ist im Dienst noch jetzt. Weil sie haben zwar auf Cajone mal immer gesagt, die Berufung ist wichtig, aber ich habe dort schon gespürt, viele von meinen Mitstudenten, die haben gar keine Berufung. Die machen das einfach, weil es, keine Ahnung, weil es irgendwie vielleicht von den Eltern gedrängt worden sind, oder? Weil es Pastoren, Söhne schon gewesen sind. Weil es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen die Besten gewesen sind, die sie in der Jugendgruppe hatten und ihnen gesagt haben, du musst unbedingt eine Ausbildung machen. Keine Ahnung, was die Gründe sind. Ich habe einfach gemerkt, die nicht überzeugt waren, dass das Gottes Berufung in ihrem Leben ist, die sind alle weggebrochen. Die einen natürlich auch durch schwere Schicksalsschläge, muss man ehrlicherweise auch sagen. Der Moment da, das ist, wo der Apostel Paulus die Worte gehört, sind die Momente, wo sein Leben sich radikal verändert. Sind die Momente, wo er das auch zu hören überkommt. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Wir sehen in der Apostelgeschichte 26, Bibelkenner wissen, das ist ein Jahr später, ist das ein Rückblick auf das, was passiert ist. Aber es ist für ihn immer noch so aktuell und so präsent, dass es sein ganzes Tun und Handeln prägt. Ich habe da zwei Worte, oben da ist übrigens das Griechische, ich habe da zwei Worte so ein bisschen gerne hervorgehoben. Vielleicht kann jemand versuchen, herauszufinden, was das dort oben heisst. Man könnte es erahnen. Jemand eine Ahnung? Vielleicht sogar jemand, kann vielleicht jemand Griechisch ausser Deftemia. Dort das obere Gale. Wenn ich so aussprechen würde, wie man es sagt, würde ich das gerade sofort erkennen. Hat jemand eine Ahnung, was das könnte heissen? Nein? Also wenn man es ausspricht, heisst es Martyra. Martyrer. Und es bedeutet nichts anderes als Zeugen. Oder wir haben mit Märtyrern auch immer im Kopf, der gibt sein Leben an und so. Aber eigentlich heisst es nur, du sollst Zeuge sein. Ein Märtyrer ist ein Zeuge, wo die Grenzen von seinem Zeuge sein nicht bis im Tod aufhört. Also er ist Zeuge bis in den Tod rein. Das meint eigentlich Märtyrer sein. Nicht einfach nur leiden. Leiden allein ist noch nicht Märtyrer sein, sondern Märtyrer heisst, ich bin ein Zeuge für das, was ich gesehen habe. Und wisst ihr, das ist darum so wichtig, weil wir nicht über irgendetwas reden können, was wir nicht selber erlebt haben. Wir können nicht Zeuge sein für etwas, wo wir irgendwie vom Hörensagen her kennen. Wir können nicht Zeuge sein für etwas, wo für unsere Eltern zwar funktioniert, das Glauben, aber für uns gar nicht funktioniert. Wir können nicht anstehen und sagen, davon sind wir überzeugt. Überzeugt? Von Zeugen überführt quasi. Davon sind wir überzeugt, wenn wir nicht wirklich in Berührung mit Jesus gekommen sind. Für Apostel Paulus war das der Moment, wo er mit Jesus in Berührung kam. Und es war nicht so, dass Jesus dann jeden Tag in sein Leben hineingeredet hat. Aber es war so, dass er gewusst hat, von dem Moment an kann ich nur noch einen Weg gehen. Kann ich nur noch den Weg dem hinten angehen, der mich in dieser Stunde, in dieser Situation dort so krass in mein Leben hinein angesprochen hat. Und er hat eigentlich einen Seitenwechsel vollzogen. Er hat plötzlich gemerkt und verstanden, ich bin einen falschen Weg gegangen und ich muss einen anderen Weg gehen. Und er ist ja ganz so frisch, fröhlich, einfach zack von Jerusalem nach Damaskus gereist. Und er denkt, ich mache dort meinen Job, oder? Wieder ein paar Christen in die Kiste. Und mitten ist Gott ihm wie in die Hand hineingefallen. Er hat wie seine Hand zurückgehalten und gesagt, nein, das machst du jetzt nicht mehr. Ich zeige dir jetzt, was von jetzt an für dich dran ist. Du hast einen Rettungsauftrag in dieser Welt. Es geht darum, dass du den Menschen erklärst und deutlich machst, wenn sie auf dem Weg, wo sie gehen, weitergehen, dann nachher kommt es nicht gut. Wisst ihr, wenn ich manchmal da durch Adischwil durchgehe oder letztens Freitag sind wir auf Zürich runtergelaufen und dann die vielen Menschen sehen, denke ich, wissen die echt, was ihnen blüht? Wissen die, was mal wird kommen? Wissen die, wie ihr Ende aussieht? Und dann hat er einen Seitenwechsel vollzogen. Er ist von der einen Seite auf die andere Seite. Und weil er ja einer war, der Christen verfolgt hat, hat er auch gewusst, was das bedeutet. Er gewusst, dass alle die, die vorher seine Freunde waren, plötzlich ihm feindlich entgegenstehen. Aber er hat auch gewusst, dass die er vorher verfolgt hat, seine Freunde, seine neuen Freunde werden sein. Ein totaler, radikaler Change im Leben, einen totalen Seitenwechsel. Und Gott hat zu ihm gesagt, deine Aufgabe ist, den Menschen die Augen aufzutun. Und wenn man das so sagt, oder, dann tönt das so lapidar, die Augen aufzutun. Oder wir sagen manchmal, oder mir hat man das als Kind viel gesagt, André, jetzt mach mal die Augen auf. Weil ich viel über die Sachen gestolpert bin, weil ich es nicht so recht gesehen habe. Jetzt mach mal die Augen auf, jetzt schau mal an. Oder letztens bin ich bei jemandem gewesen, der hat mir sein Signet gezeigt und in dem Signet drin ist etwas versteckt. Ich habe gesagt, du musst genau schauen. Ich habe es nicht entdeckt, bis er mir es gezeigt hat. Es gibt Sachen, die sind uns so klar vor Augen und wir erkennen es trotzdem nicht. Wir erkennen zuerst, wenn uns die Augen aufgetan werden. Wir erkennen, dass die ganze Welt durch Gottes Gnade und Liebe geschaffen ist, durch den Glauben, wenn Gott uns die Augen öffnet. Wir erkennen unsere eigene Verlorenheit, unser eigenes Verdrehtsein. Erst, wenn wir erkennen durch den Heiligen Geist, das stimmt etwas nicht. Wir erkennen auch Gnade, wo in dem komischen Tun von Gott rein, dass er seinen Sohn für uns sterben lässt, dass das Gnade ist, erkennen wir erst, wenn Gott uns die Augen auftut. Und das ist die grosse Frage, ob Gott uns selber die Augen aufgetan hat. Und dann sind da die krassen Gegensätze. Oder? Du bist von der Finsternis, sollst du die Menschen ins Licht führen. Und manchmal, wenn man so im Dunkeln umeinander läuft, dann stossen wir irgendwo an. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, ich habe mir ja da mal einen Schrammen geholt, als ich im Dunkeln umeinander gehäset bin, da im Haus inne, weil ich einfach zu faul bin, um das Licht anzulöschen. Ich dachte, ich wüsste schon, wo der Weg durchgeht. Und dort schon in den Grind angeschlagen, etwas vom Jämmerlichsten. Das ist Finsternis. Dann schlägt man an. Dann tappt man umeinander und fragt sich, was soll das überhaupt? Und wenn man im Licht steht, dann sieht man plötzlich, da geht der Weg durch. Aber man sieht das sich selber und man merkt plötzlich, hey, was ist eigentlich da? Wisst ihr, was im Christsein für mich manchmal das Ekligste ist, dass ich Tag für Tag immer wieder erkenne, was für ein elender Knolle das ich bin. Und wie verdreht das ich bin und wie manchmal ganz komische Gedanken in mir aufsteigen. Und wie ich manchmal auch mit Gott versuche, irgendeinen Deal zu machen, wo es gar keine Deals mehr zu machen gibt. Und wenn ich irgendwie denke, ja, das müsste irgendwie schon gehen. Und dann meine Frau als mein Gewissen sagt, nein, das geht nicht, André. Sie hat ein kleines feines Gewissen als ich. Und dann steht es so heftig da von der Gewalt des Satans zu Gott. Gell, kann man ja eigentlich, ist fast eigentlich völlig unkorrekt, so etwas heute noch zu sagen. Nur schon so einen Gedanken zu haben. Wisst ihr, wenn man jetzt so in die Welt raus schaut, dann spürt man doch etwas von dieser zerstörerischen Macht vom Teufel. Dann spürt man doch etwas von dieser Macht, von dieser Bosheit, von dieser starken Kraft, die in dieser Welt drin ist, die auf die Zerstörung anwirkt. Und wir sind dann manchmal auch schnell, oder jetzt, wenn wir da in der Schweiz so auf dem warmen Sofa hocken und die Berichte anschauen, sind wir dann schnell da, um zu sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Ich halte mich eher ein bisschen zurück, weil ich glaube, beide sind böse. Weil wenn nicht beide böse wären, jetzt nicht so weit müssen kommen. Natürlich kann man sagen, einer ist aggressiver als der andere. Aber vielleicht spüren wir einfach etwas von dieser Zerstörungsmacht, die da in dieser Welt ist, wo man schlicht nicht mehr wegschauen kann. Oder man muss heute nicht mehr einfach sagen, die Welt ist schon in Ordnung. Wir können alles, wir können alles easy peasy nehmen. Es kommt schon alles gut. Und wir werden ewig leben und wir werden gar nie krank werden und es wird nie Krieg werden in der Schweiz. Und wir sind völlig sicher und völlig safe. Und für das, wo wir nun sicher sind, haben wir noch 5 Versicherungen, die uns sicher machen. Aber das ist alles nur ein Lügen und Trug. In dieser Welt gibt es viel Bosheit und viel Böses und viel Elend und es gibt auch viel Bosheit darum, weil Menschen sich vom Teufel instrumentalisieren lassen, um das Böse zu tun. Jesus sagt zu seinen Leuten, ich bin gekommen, um euch den Frieden zu bringen. Frieden soll mit euch sein, sagt der Auferstandene. Der Change von dem, der aggressiv ist, der streitet tut, manchmal auch in der Familie im Kleinen streiten tut oder in der Nachbarschaft streiten tut, nicht nur in der Ukraine, hin zu dem, der zum Frieden hinschafft. Wo um ihn herum eine Atmosphäre von der Ruhe, von der Gelassenheit, von der Freude und vom Frieden ist. Das ist das, was Jesus Christus in unserem Leben tun will. Und ich sage das einfach noch so als kleine Randbemerkung. Es ist einfach, mit dem Finger jetzt auf die zu zeigen, wo ganz offensichtlich Böses tun, weil wir sehr schnell übersehen, was in unserem Leben da eigentlich manchmal nicht stimmt. Oder wir können, wie ich es vorher gesagt habe, wir können in unserer Nachbarschaft den gröbsten Streit haben. Und vielleicht, wenn wir Waffen hätten, würde es auch ausarten. Aber wir sind anders gelehrt, oder? Wir gehen halt vor Gericht und hauen einander mit der Anwalt die Sache um die Ohren. Was Jesus uns anbietet, ist eine Entsorgung von unseren Altlasten. Und ich finde das so spannend, oder? Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. In Spanien vor vielen Jahren, jetzt ist es glaube ich auch anders, aber vor vielen Jahren habe ich mal einen gefragt, einen Missionar in Marbella, du, ich bin so erstaunt, jetzt haben sie in Spanien auch für Papier, für Glas, für Kunststoff und für Restmüll, tun sie das auch alles trennen, wie wir in der Schweiz? Da hat er nur gelächelt und gesagt, weißt du, das ist nur für euch Touristen. Kommt alles nachher in den gleichen Topf rein. Aber man fühlt sich gut, oder? Und wir sind so geschult und unsere Kinder, oder, die kennen gar nichts mehr anders. Ich habe noch gewusst, wie Deponien im Wald aussehen, oder, wo man können Ratten jagen und so. Aber unsere Kinder kennen das alles gar nicht mehr. Das ist alles immer sauber geordnet und wir wissen genau, da kommt das Papier an, da kommt das Glas an. Oh nein, halt, nicht einfach nur ein Glas. Wir haben grünes Glas, weißes Glas, braunes Glas und auf jeden Fall den Deckel wegnehmen, weil der kommt nämlich ins Blech, nicht ins Glas. Wir machen das alles super. Und dann nehmen wir noch den Restmüll, einfach das, was wir nicht wissen, wo hin. Und da, neben da steht das Kreuz und das ist der Ort, wo unser Versagen hin muss. Und das verheisst uns der lebendige Gott. Und das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus bekommen hat. Er hat die Botschaft bekommen, hey, es gibt einen Ort, wo du dein Versagen kannst abladen. Es gibt einen Ort, wo du auch deinen Zorn und deine Wut gegenüber Gott, wenn er manchmal nicht macht, was wir wollen, kannst abladen. Es gibt einen Ort, wo auch du das empfangene, das erduldete Leid von anderen Menschen einfach kannst abladen und kannst zur Ruhe kommen in deinem Herzen hinein. Es gibt einen Ort, wo Entsorgung stattfindet. Der Ort heisst am Kreuz bei Jesus Christus. Und wisst ihr, wenn wir das nicht selber erleben, dann verstehen wir gar nicht wirklich, was der Glaube uns bringt. Da denken wir manchmal vielleicht einfach, ja, der Glaube soll uns ein bisschen fröhlicher machen. Soll uns helfen, ein bisschen durchs Leben zu kommen. Nein, es geht um das Grundsätzliche, wo an mit unserer Schuld? Wo an mit den Gedanken, die aufkommen, wo man plötzlich merkt, hey, das habe ich nicht richtig gemacht. Da habe ich voll versagt. Da habe ich jetzt aber meinen Bruder oder meine Tochter einfach ganz blöd angeschnurrt, weil ich gerade auf dem falschen Fuß verwünscht worden bin. Da ist ein Ort, um es abladen und dann hinzugehen und sich zu entschuldigen und wieder Frieden einkehren zu lassen. Wieder Neues aufbrechen zu lassen von dem Leben, das Gott dir schenkt. Und dann verheißt er uns, so ganz krass und ganz wunderbar, du kannst zu mir in den Himmel kommen. Du kannst dort hinkommen, wo all das alte Zeugs keine Rolle mehr wird spielen. Du hast einen Ort, es gibt einen Ort, einen Platz für dich im Haus Gottes. Und der Ort, das ist der Ort, wo Gott regiert, wo es keinen Wandel mehr gibt von Dunkelheit und Finsternis, wo nichts Böses mehr Platz hat, wo aber auch keine Sorgen und keine Nöte mehr rum sind, sondern wir werden vor Gott sein und es wird einfach gut sein, es wird heil sein, wir werden Erlösung im wahrsten Sinn vom losgelöst sein, erleben. Wir haben einen Erbteil bei Gott. Und dass das möglich ist, für das hat Jesus Christus uns geheiligt. Geheiligt heisst, oder geheiligt sein bedeutet nichts anderes, als wir müssen um nichts mehr kämpfen. Wir müssen uns nicht besser machen, wir müssen uns nicht schönen, wir müssen, ich habe in der letzten Zeit, ich weiß nicht, die einen haben mich mal davon angesprochen, ich habe in der letzten Zeit wahnsinnig Hautprobleme, immer mal wieder so rote Flecken im Gesicht, das guckt mich recht an. Und dann nehme ich so Abdeckstift, oder, für den Sonntag, dass man es nicht so gut sieht. Und das muss ich alles nicht mehr machen, wenn ich mal bei Jesus bin. Geheiligt, gereinigt, gut und richtig angestellt. Nicht mehr kämpfen. Nicht mehr irgendwie denken, hey, ich genüge nicht. Sondern erleben, was es bedeutet, 100% geliebt sein. Richtig gehend erleben. Nicht nur hören, wie jetzt, sondern erleben, was es bedeutet, in Arm genommen zu sein von Gott. Und er sagt, und du bist gut und es ist richtig, dass du da bist. Denn Jesus hat für dich alles erledigt. Das ist der Unterschied zwischen ein bisschen etwas über Jesus wissen, vielleicht von ihm etwas gehört haben und das selber erlebt zu haben. Das ist der Unterschied, ob unser Leben zur Ruhe gekommen ist oder ob wir irgendwo noch am Kämpfen sind. Oder um es anders auszudrücken, es ist der Unterschied, ob wir zum Frieden gekommen sind und darum auch zufrieden sind oder ob wir immer noch etwas brauchen, immer noch etwas haben müssen, immer noch einen Anreiz, immer noch irgendetwas, was uns auch betäubt, etwas, was uns irgendwie auch zudröhnt oder etwas, was uns glücklich macht, wenn wir wieder etwas Neues haben. Oder anders gesagt, nur Zeugen können bezeugen. Nur Zeugen können bezeugen. Nur Menschen, die selber erlebt haben, erfahren haben, können auch das weitergeben, was sie erlebt und erfahren haben. Und wenn du jetzt merkst, hey, ich habe schon eine Ahnung von Gott, aber irgendwo stehe ich noch an. Oder wenn du spürst, ja, ich bin schon auf dem Weg gewesen, aber irgendwie bin ich von dem Weg weggekommen. Oder wenn du merkst, hey, eigentlich möchte ich so einen Frieden. Eigentlich möchte ich wissen, dass ich einen Erbteil habe im Himmel. Dass ich von dieser Ewigkeit Gottes einen Anteil in mein Leben überkomme, jetzt schon. Und dann mal irgendwann ganz krass und vollständig. Aber ich weiss gar nicht, wie es geht. Dann möchte ich dich einladen, einfach dafür zu kommen, vorne an unsere Ecke vom Gebet und für dich beten zu lassen. Und dich segnen zu lassen. Du kannst einfach führen und kannst sagen, hey, ich möchte mehr von dieser Fülle Gottes. Bitte segne mich im Namen Jesus Christus. Ich möchte mehr von dem Frieden. Ich habe eine Unruhe in meinem Herzen und ich brauche eine Ruhe. Ich möchte gern ein Zeuge sein. Ich möchte gern das erleben, von dem da der Pastor geschwätzt hat, der andere geschwätzt hat. Dann komm einfach führen. Und jetzt machen wir das so, dass wir nachher, vielleicht könnt ihr zwei schon raufkommen, dass wir nachher miteinander zwei Lieder singen und ihr könnt einfach während dieser Zeit dafür kommen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ui, wir alle. Ist doch egal. Wisst ihr, es ist völlig egal, was die anderen Leute denken, wenn es um dein Heil geht. Es ist völlig egal, wenn du dich schämst jetzt und denkst, ja, dann denkst du, was ist in meinem Leben nicht in Ordnung, dass ich das nötig habe. Es ist kein Schämen. Es ist der Moment, wo Gott in deinem Leben könnte etwas heil machen. Es ist der Moment, wo du deinen Stolz auch kannst zu Boden legen kannst. Und es ist der Moment, wo du auch kannst sagen, hey, die Wut in meinem Leben, ich will die nicht mehr haben. Die Wut gegen Gott, die sich auch manchmal ausdrückt, die Wut gegen meine Nächsten, ich will die nicht mehr haben. Du bist eingeladen, einfach für dich beten zu lassen, dich segnen zu lassen. Vielleicht kannst du auch gar nicht sagen, was du brauchst. Dann kommst du einfach vor und sagst, betet für mich, dann betet es für dich. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, dass wir die Lieder stehen, singen und sagen, wo es steht.